Guten Morgen, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich da seid. Ich freue mich, dass ihr heute jetzt live online dabei seid oder später. Ja, wir machen weiter. Wenn du es kurz einblendest, bitte, in dieser Reihe der Predigten, die in der Apostelgeschichte zu finden sind, wo der Gerhard vor 14 Tagen schon die erste davon gehalten hat, die erste Predigt zu dieser Predigt von Petrus zu Pfingsten. Ja, eine Besonderheit gibt es heute, es gibt sonst keine Folien. Ja. Es gibt keine Folien. Ihr habt Bibeln mit, vielleicht auch elektronisch. Ich lade euch ein, verwendet die, wenn ich den Text vorlese oder auch zwischendurch, wenn ihr jetzt nachschauen wollt. Und nicht also irgendwas nachschauen wollt, wo ihr denkt, aha, das möchte jetzt selber lesen. Ja, ich steige, wie ihr wisst, meist mit einer Frage ein oder einem gedanklichen Mitnehmen von euch. Worüber hast du dich in deinem Leben bisher am meisten gewundert und daher auch am meisten gestaunt? Also bei dem Nachdenken drüber, bei mir ist mir eingefallen, als die Hebamme den Georg, der gerade vor ein paar Minuten geboren ist, mir da hergelegt hat. Und ich schaue das, den kleinen Wurzel an, denke mal. Wow. Ist nur ein kleines Beispiel, glaube ich, weil das kennen viele von euch, hoffe ich. Aber darum geht es heute eigentlich. Es geht um Staunen, ums Wundern. Und damit beginnt auch, oder das ist auch der Einstieg dann dieses Predigttextes. Aber zuvor noch ein paar Vorbemerkungen. Wir sind heute ja wieder zusammen, weil uns Gott, der Geist, der Heilige Geist hergeführt hat. Alle, die an ihn, an den Herrn Jesus glauben und ihm nachfolgen, haben diesen Geist in sich hineinbekommen. Jesus hat ja, als er noch bei den Jüngern war, mit denen zusammen war, am Abend, Vorabend, bevor es dann ans Kreuz ging für ihn, unter anderem, neben vielen anderen gesagt, in Johannes 16, die Verse 13 und 14, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Vers 14, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also es ist der Heilige Geist, der uns Jesus groß macht und auf ihn hinweist, aber auch von ihm nimmt und uns gibt. Deswegen hat Jesus auch sagen können, dass er bei uns ist alle Tage, bis an der Weltende. Aber das Beste ist, das haben wir jetzt in der Stelle nicht gelesen, aber in Johannes 14 sagt Jesus auch über den Heiligen Geist, er wird in euch sein und zwar er wird in Ewigkeit in euch bleiben. Also nicht nur so dieses Leben, dieses irdische Leben, sondern in Ewigkeit. Also die Größe dieses Geschenks allein, ich denke, da haben wir noch viel Luft nach oben beim Staunen. Ja, und so will ich jetzt auch zu unserem Herrn bitten, dass er uns, ja, dass du, himmlischer Vater, das bitte ich dich, uns zum Staunen bringst, wenn wir da in dein Wort hineinschauen, diesen Abschnitt anschauen, wo du vielen Menschen aus deinem erwählten Volk Israel begegnest und wie du das tust. Bitte nimm uns da mit und ja, rede du in unsere Herzen, dass auch wir da dir begegnen und verändert werden im Herzen, weil du das schenkst. Das bitte dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Apostelgeschichte 3. Und zwar lese ich ab Vers 12. Zur Vorgeschichte, wie es dorthin gekommen ist, werde ich dann eher zusammenfassend eingehen. Also Apostelgeschichte 3, ab Vers 12. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr hier ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als er ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr hier seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben, vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den folgenden, so viele geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Soweit der Text. Aber da fehlt natürlich was, um da einsteigen zu können, nämlich Petrus und Johannes, vom Johannes ist hier gar nicht mehr die Rede, sind zur Zeit des Gebets in den Tempel hinaufgegangen, dort in Jerusalem, also am Nachmittag, 3 Uhr herum, und haben an einem Eingangstor, wo sie halt da reingehen, einem bettelnden, offensichtlich lahmen Mann, den sie ziemlich sicher gekannt haben, weil der ist jeden Tag dort hingesetzt worden, seit, ja, sagen wir mal, rund 40 Jahren, haben sie die uneingeschränkte Fähigkeit gegeben, dass der plötzlich gehen kann. Nicht nur gehen, irgendwie humpeln, dass der springen kann. Der Geheilte ist natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Ich gehe noch näher darauf ein. Er ist vollkommen aus dem Häuschen, bleibt seinen Heilern ganz nah auf den Fersen und springt ihnen nach. Ne? Und weil dieser Geheilte schon seit seiner Geburt gelähmt war und jeden Tag dort für die Besucher ein und aus bekannt war, haben die natürlich erst recht geschaut, was ist denn da los? Also da waren ja hunderte Leute in diesem Tempel und die sehen den da herumspringen und die zwei, die hat er da irgendwie halt fixiert. Und das ist die Situation, die staunen, die sind außer sich und deswegen ergreift Petrus das Wort. Auch bei der Pfingstpredigt gab es ein Staunen als Ausgangspunkt. Und dann hat Petrus ihnen erklärt, warum das so ist. So auch hier. Und auch hier ist es so, dass Petrus das anhand der Schrift macht, dass er das erklärt. Also anhand den Schriften, die sie damals hatten, spricht im Alten Testament. Und das Erste, was er erklärt ist, weil das Staunen natürlich sofort auf die Personen gerichtet ist, also auf die zwei, was machen die, und der da herumspringt, er erklärt einmal, dass sie, Petrus, Johannes, das nicht gemacht haben. Sie können das gar nicht. Und den Zuhörern, die ja alle Israeliten waren, wie wir uns vorstellen können, die haben es auch gewusst, das kann nur Gott. Das war ihnen schon klar. Aber Petrus kehrt das und weist sofort auf das hin, worauf es ankommt. Nämlich erinnert die Menge an den Gott der Väter, der seinen Knecht Gottes, Jesus, gesandt hat. Und sobald die da gehört haben, Knecht Gottes, war ihnen klar, wovon er redet. Weil das ist der, der angekündigt war, das ist der Messias. In Jesaja 42 zum Beispiel, in Vers 1 heißt: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Oder in Jesaja 53, 11: Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Also es war ihnen klar, dass hiermit klarer, sage ich einmal, plötzlich klar, das ist der Messias. Und im selben Durchgang, den ihr ausgeliefert habt und ihn verleugnet habt vor Pilatus. Und ihr habt ihn verleugnet und ihr habt verlangt, dass euer Mörder geschenkt wird und dieser, der Fürst des Lebens, getötet wird. Können wir uns ein bisschen vorstellen, wie es denen jetzt gegangen ist? Was da jetzt passiert ist, sie stehen da, haben ein Wunder erlebt, einen Zeugen von Gottes Wirken. Zwei Zeugen, die da stehen, vom Heiligen Geist geführt, und dann das. Ihre Schuld wird ihnen bewusst gemacht. Und zwar, ja, also ich denke mal, die waren mehr als geflasht. Die waren fertig. Aber Petrus lässt sie dort nicht stehen. Aber er erklärt ihnen, bevor er weitergeht, indem dass er erklärt, was da alles schon angekündigt ist aus den Schriften, dass diese Heilung, wie die passiert ist, in Vers 16, auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Also ich habe immer noch ein bisschen ein Problem, wenn ich das lese, dass ich das auch so voll inhaltlich verstehe. Aber natürlich habe ich es ein bisschen aufbereitet für uns, wie das da zusammenhängt. Also wenn wir uns die Situation anschauen, und dann Petrus und Johannes gingen ja dort in den Tempel. Wir wissen mittlerweile, dass sie vom Heiligen Geist geführt waren. Sie hatten ja diesen einen Geist. Und sie waren auch, Petrus und Johannes sind ja erwähnt als zwei, auch wenn Petrus nur redet, aber sie waren eines Geistes. Sie hatten alle den einen Geist und waren diesem Geist gehorsam, damit Jesus gehorsam im Glauben. Und das ist der Ausgangspunkt generell für jemand, der sowas dann wirkt, im Auftrag des Herrn, durch den Heiligen Geist. Also die gehen dahin und erkennen vom Heiligen Geist, mit dem Lahmen da hat Gott was vor. Wenden sich dem zu, weil der eigentlich sie fragt nach einer, oder bemerkt hat, würde gerne eine Almosen haben, wenden sich ihm zu und erkennen, aha, da ist jetzt was dran für uns. Wir haben jetzt einen Auftrag vom Herrn. Und das heißt, aus Glauben heraus machen sie das. Das ist einmal ihr Glaube zuerst, der das Ganze überhaupt ins Rollen bringt. Und dann fordern sie ihn auf, dass er diesen Gelähmten auf, dass er seine Aufmerksamkeit auf sie richtet. Und dann beginnt das Ganze, wo Petrus zu ihm sagt, im Namen, also wir haben kein Geld, klar, das stellt er vorher klar, also war er vielleicht im ersten Moment enttäuscht, aber jetzt sollte er dem Mann zusprechen, die Fähigkeit, umhergehen zu können. Stellen wir uns das vor, ein Mann, alles verkümmert, klar, seit Geburt nicht verwendet, die Beine. Und er sagt ihm, und der Herr zeigt ihm, sagt ihm, er soll umhergehen. Und auch das ist eine Sache des Glaubens, dass ich das mache. Und dann die Hand reichen. Und jetzt schauen wir drehen wir die Szenerie und schauen wir auf den Gelähmten. Da kommt, bittet da einen, der kommt her und der glaubt, der kriegt da Geld. Und dann sagt er, nein, hab und gut, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Also er hat ihn identifiziert, ganz klar. Erstens dieser Jesus, von dem er vorher schon geredet hat. Und zum anderen, er ist der Messias. Der kann das. Geh umher. Also versuchen wir uns in diese Situation von Blinden hineinzuversetzen. Der sitzt da, weil er halt nichts anderes kennt. Und dann sagt er, er soll umhergehen. Völlig undenkbar. Und dann reicht ihm Petrus die Hand und er reicht sie ihm. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt? Der Petrus zieht an, wahrscheinlich hätte er den mit einer Hand nicht heben können, wird keiner von uns können, aber der andere zieht sich auch hoch. Er vertraut darauf, irgendwie, ja, eben aus Glauben, dass der Messias da was machen wird. Das ist völlig undenkbar für ihn, menschlich gesehen. Aber er macht's. Und was passiert? Genau das, was wir lesen. Der Heilige Geist wirkt dieses Wunder und er wird vollkommen wiederhergestellt. In einem Augenblick. Durch Glauben geschenkt. Das ist der Grund, warum die sich so wundern. Und das ist der Grund, warum der jetzt Geheilte sich so unbändig freut, weil er der ist, an dem dieses Wunder geschehen ist. Aber auch das ist nur eine Vorausschattung auf das Wunder der Bekehrung, das er natürlich hier auch erlebt hat. Aber für uns, wenn wir überlegen, was das heißt, dass wir plötzlich frei sind, zu laufen und zu springen, aber an der Hand des Herrn und nicht mit den Fesseln der Sünde. Und der damit unweigerlich, des damit unweigerlich verbundenen Todes. Ja, der Gelähmte hat darauf gehört, hat auf diesen Messias, auf diesen Jesus, auf Jesus Christus vertraut. Also wenn der Messias will, dass ich aufstehe und ich vertraue ihm, dann werde ich aufstehen. Ich bin, ja, so im Lesen denke ich mir, ich denke, dass wir noch ganz viel Wunder mit unserem Herrn erleben, wenn wir genau so tun, wie es Petrus und Johannes gemacht haben und dann auch dieser gelähmt Geborene, dass wir dem Herrn vertrauen. Ja, und was brauchen jetzt die Menschen, die das alles miterlebt haben und die diesen unüberwindlichen Schuldenberg, der muss ja für sie unerträglich gewesen sein. Dieser Hinweis von Petrus auf ihre Schuld, sie haben ihn getötet. Ja, die brauchen Vergebung, die brauchen etwas, womit sie was anfangen können, was ihnen in ihrer Situation hilft. Und das gibt ihnen Petrus, indem er anhand der Schrift den Plan Gottes erklärt, der dahinter gesteckt hat. Wie überall. Da sagt er, Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Durch ihre Ablehnung, durch ihren Schreien ans Kreuz mit ihm, hat er das bewirkt, dass er, wie er dann sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass das möglich ist. Dass die, die den Messias umgebracht haben, durch ihn gerettet werden können. Es ist, ja, diese Schuld, dass die weg sein soll, da habe ich wirklich immer wieder grüblich und denke ich mir, wie geht es mir? Glaube ich das? Wir haben letzten Sonntag gehört, wie der Feind arbeitet, wie er uns Zweifel einredet über Gott. Ist er wirklich gut? Also, ich weiß nicht. Vielleicht ist das jetzt wirklich nicht mehr das, was er vergeben kann. Nein. Es ist nur Jesus. Und es ist ein vollkommenes Werk, das Jesus vollbracht hat. Wir können nichts dazu tun, außer ihm vertrauen. Und das ist das Wertvollste, was wir unserem Herrn geben können. Und darum ist es so, wenn wir in irgendeiner Lebenssituation glauben, na, da kann ich jetzt aber nicht, das kann ich jetzt aber nicht dem Herrn bringen, dann sind wir nur den Lügen des Feindes aufgesessen. Immer wenn sowas kommt, ist es eine Lüge. Weil der Herr vergibt dem, der ihm vertraut und der zu ihm kommt und ihn auch um Vergebung bittet. Und das ist einmal, sind einmal die, die ihn noch gar nicht gekannt haben, die noch ohne Gott gelebt haben. Und das sind auch wir, die wir Gott kennen, immer wieder gefragt, dass wir uns dem Herrn zuwenden. Das ist wieder John Mark, das so schön anschaulich gezeigt hat, wenn der Feind uns wegführt mit seinen Listen und an die Begierden unseres Fleisches appelliert und wir dem nachgeben, dann gibt es nur eine Gegenstrategie. Das ist zum Herrn hin. Zu ihm hinlaufen, sich zu ihm hinwenden. Bin ich zu leise? Okay, ich hoffe, es funktioniert. Ich höre nichts. Also ich nicht? Habt. Okay. Hallo? Ja, jetzt geht's. Gut. Also die einzig wirksame Gegenstrategie ist die Hinwendung zum Herrn, zu dem, der die Wahrheit ist. Das ist übrigens unser, mit dem wir uns umgürten sollen. Und der Brustpanzer ist die Gerechtigkeit Jesu, die er uns zurechnet, die wir ihm vertrauen. Und auch der Helm des Heils ist der, der uns schützt, sein Heil, das er uns erkauft hat. Und der Schild des Glaubens, den wir führen. Wenn wir ihn ergreifen, wir tun das, indem wir auf den Herrn hinschauen, weil wir tun es im Glauben. Und damit können wir die Brandpfeile des Feindes auslöschen. Aber auch diese Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums gehören unabdingbar zu dieser Waffenrüstung und auch zum Schwert des Geistes, weil mit dem dringen wir in feindes Land vor, das der Geist uns gibt, sein Wort, das Wort Gottes. Und Petrus erklärt der Zuhörerschaft aus den Schriften von diesem Plan Gottes, sie sind die Zeugen der Auferstehung. Das sind zwei Zeugen nach der Schrift. Sozusagen, das ist wahr, was sie sagen. Ein dritter Zeuge ist dieser gesund gewordene, allein nur durch Gottes Macht und Kraft Geheilte. Also sie konnten eigentlich nicht anders als das hier als Realität nehmen und für ihr Leben anwenden, zu versuchen anzuwenden, damit umzugehen. Das heißt, sie haben erfahren, wie es dann heißt, zu Tuten und Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Was? Das geht? Das gibt's. Damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende. Jetzt weist er auf das Wiederkommen des Herrn voraus, weil er ist ja schon verherrlicht zu dem Zeitpunkt beim Vater. Und er den sendet, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Also, klar, dieser Messias, das ist der Messias, der hat am Kreuz für uns, für unsere Schuld bezahlt. Er hat durch seinen Tod die Sünden ausgetilgt. An uns liegt es, das anzunehmen durch Buße, Erkenntnis unserer Schuld und uns hinwenden zu ihm, weg von unserem gottlosen Leben zu ihm. Ja, aber es geht noch weiter. Nämlich, jetzt ruft Petrus auch Mose auf als Zeugen und zitiert aus dem 5. Buch Mose, wo er sagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Auch das war unter den Israeliten klar, dass, also für sie war klar in ihrem Denken, das kann nur der Messias sein. Das war ein weiterer Beweis dafür, dass hier Jesus, den sie ans Kreuz gebracht haben, der Messias ist, der von Gott Gesandte, der ewige Gottessohn. Ja, aber es zitiert auch gleich weiter und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk.
Also wir haben ja genau das. Gott ist ja vollkommen heilig und vollkommen gerecht. Also wie es kann er einem Sünder vergeben, indem für die Sünde alles bezahlt wurde, was notwendig ist. Das heißt, der Zorn Gottes vollkommen befriedigt ist, damit dann vollkommene Vergebung sein kann für all jene, die das annehmen. Aber dies nicht annehmen, für die Angehörigen des Volkes Israel war das eine der, glaube ich, ja, aufschreckendsten Aussagen, dass sie daran erinnert wurden, weil das ist der Messias, okay, und wenn wir jetzt aber nicht auf ihn hören, sprich auch tun, was er sagt, also ihm nicht gehorchen, dann heißt das, dass wir gar nicht mehr zum Volk gehören, dann tut er uns weg. Für uns, weil unten heißt es ja, dass in dem Namen, also wo Gott zu Abraham gesprochen hat, im Vers 25, und in deinem Namen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott hat alle im Blick, wenn es um diese Rettung geht, die Jesus uns gebracht hat, die wir in Jesus und im Glauben an ihn haben. Aber hier stehen die Leute aus dem Volk Israel und es wird ihnen gesagt, wenn sie dem nicht vertrauen und ihm gehorchen, dann werden sie ausgetilgt. Also fürchterliche Vorstellung. Ihnen, glaube ich, war klarer als uns, was es heißt, sich nicht für den Messias zu entscheiden. Sich nicht diesem Gott zuzuwenden, der aus Liebe seinen Sohn als Mensch werden lässt, Jesus das freiwillig von sich aus macht und am Kreuz stirbt als Unschuldiger für uns die Schuldigen. Dass das bei uns die ganz gleiche Wirkung hat. Nicht, dass wir aus dem Volk ausgetilgt werden, sondern dass wir ohne Beziehung zu Gott in Ewigkeit leben müssten, würden wir das Geschenk nicht ergreifen, das Jesus uns gemacht hat. Aber für die Israeliten war das natürlich zwei Optionen. Und wir wissen aus der Folge, also aus dem weiteren, im nächsten Kapitel, obwohl Petrus nicht, wie bei der letzten Predigt, wo es heißt, dass er noch vieles weiter, da sprach, tut Buße, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach. Und da waren schon, wie viel waren es dann? 3000, die hinzugefügt wurden. Also Petrus hat dort wirklich mehr Zeit gehabt, weil hier bei dieser Rede wurde er dann von einer Abordnung der Tempelwache und den hohen Priestern abgestoppt. Aber das hat ihnen ausgereicht, den Israeliten. Und es steht das dann später, dass viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Also von 3000 plus solche, die der Herr inzwischen hinzugetan hat und die, die jetzt umgekehrt sind zum Herrn, bei dieser Rede waren dann schon 5000 von der Anzahl her der Gemeinde in Jerusalem, der Gemeinde Jesu. Also, ein erstaunliches Geschehen, wodurch ein Wunder, das der Herr getan hat, der Herr noch ein viel größeres Wunder getan hat, nämlich dass der Umkehr bei so vielen Menschen und dieses Wort, dieses Privileg, dass sie das als erstes angeboten bekommen haben, aber dann auch wir, weil es hinausgegangen ist, über Jerusalem, Samaria, Judäa und dann sind die ganze Welt, ist es über die Zeit auch zu uns gebracht worden von treuen Nachfolgern. Das ist ein Wunder. Und dass wir es auch gehört haben, erkannt haben, dass wir das brauchen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen einen Retter und dass wir umgekehrt sind. Das ist ein Geschenk, über das wir, glaube ich, viel zu wenig staunen. Und wo man einfach, wie hat es am letzten Sonntag, oder was am Samstag, der Friedemann Wunderlich genannt. Wunderlich genannt. Wir hier sind ja im Vergleich jetzt zu diesen Umstritten, also in Ukraine und wo die Gläubigen sind, oder in den muslimischen Gebieten, wo sie verfolgt sind, sind in einer Art geistiger Raststation. Das sollte man aber nicht sein. Ich meine, ich bin auch manchmal in einer Raststation, vor allem wenn ich auf der Autobahn länger unterwegs bin, aber ich gehe dann wieder raus und fahre weiter. Dann geht es wieder sozusagen in das Geschehen hinein und genau dazu fordert uns der Herr ja auf. Und der Heilige Geist ist es, der in jedem von uns wohnt. Ganz real. Jesus ist weggegangen, aber er hat einen Beistand geschickt, der Gott ist. Auch darüber, glaube ich, können wir nicht genug staunen. Eine Art Zusammenfassung. Was können wir daraus lernen? Treues Gehen mit dem Herrn Jesus, Nachfolge im Glauben und damit in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir das tun, bei mir wirkt es Staunen. Bei mir selber und auch bei den Menschen um mich und um dich. Und Gott zieht durch Staunen. Der Vater zieht Menschen. Ich hoffe, dass auch heute Menschen zuhören oder hier sind, die das so noch nicht sagen können, dass Jesus ihr Herr ist. Aber die wissen, dass sie Vergebung brauchen. Gott sieht. Es ist der Vater, der sieht. Gott hat uns Gläubigen den Heiligen Geist gegeben, dass wir auf der Grundlage der Schrift, des Evangeliums, seine Botschaft verlorenen Menschen weitersagen. In Jesu Liebe nahebringen. Durch Wort und Tat. Petrus hat es auf seine Weise getan, immer und immer wieder. Die größte Rettungsaktion der Geschichte wurde von Gott durch ein erschreckendes Beispiel der Wirkung des Bösen, des Feindes in und durch fromme Menschen erreicht, weil Gott so groß ist, auch mit gottlosem Handeln der Menschen seine Ziele zu erreichen. Und er erreicht seine Ziele immer. Seine Pläne werden immer umgesetzt, obwohl so viele Menschen ihm ungehorsam sind. Jesus, der Mensch gewordene ewige Gottessohn, hat sich in diesem Plan Gottes so weit erniedrigt, dass er durch den alle Schöpfung gemacht wurde und erhalten wird, dass er sich als Unschuldiger kreuzigen ließ, damit uns Menschen völlig unverdient Gnade gewährt werden kann, unsere Schuld vergeben werden kann, vollkommen, wenn wir ihm das erkennen und einsehen, dass wir Umkehr, dass wir den Herrn brauchen. Ja, und so wie die Entscheidung für die Nachfolge von Jesus ewiges Leben mit ihm Staunen und Freuden bringt, so ist einzig nicht dafür entscheiden, ja, eine ewige Trennung von Gott. Auch das muss man klar dazu sagen. Es ist ewige Hoffnungslosigkeit auf eine Erfüllung von dem, wofür wir gemacht sind. Eine Erfüllung findet man nur in der Beziehung mit Gott. Und genau die bietet er uns an in Christus und die schenkt er uns durch den Heiligen Geist, wenn wir ihm gehören. Und je mehr wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, desto mehr werden wir zum Staunen kommen und eine Freude und einen Frieden erfahren, die unabhängig ist von unseren Lebensumständen. Und das Evangelium ist diese Quelle des Redens Gottes zu unseren Herzen. Darin lesen im Gebet und voller Vertrauen auf die vollkommene Vertrauenswürdigkeit Jesu und des Vaters und dabei auf sein Reden hören, das erquickt uns schon jetzt und stärkt durch Gott den Heiligen Geist uns in der Gewissheit, nämlich der ewigen Erquickung vom Angesicht des Herrn. Und noch ein Wort für dich, für sie, wenn du noch nicht Jesus noch nicht kennst, diese Zuversicht nicht hast. Er wartet auf dich. Und es geht darum, dass du ihm das sagst, wenn es dir leid tut, wenn du deine Schuld erkennst. Und dass du ihn bittest, dass er zu dir kommt und dir hilft und dir vergibt. Auf dieser Grundlage des Werkes Jesu. Ruf ihn an mit deinen Worten. Komm auch gerne auf mich zu. Ruf ihn an, auf jeden Fall heute, wenn du seine Stimme hörst. Oder eben, auch wenn du ihn anrufst jetzt, komm danach zu mir. Reden wir drüber. Himmlischer Vater, du bist der, in der Dreieinigkeit sich geoffenbart hat. Du durch deinen Sohn in der Welt, du durch den Heiligen Geist, ja, den du ausgegossen hast auf deine Jünger und ausgießt auch in der Zukunft auf alle, die sich dir zuwenden im Vertrauen. Und dafür preise ich dich und danke ich dir. Ja, und ich bitte dich, dass du uns heute und morgen und jeden neuen Tag Staunen und Wundern schenkst, damit du groß gemacht wirst, damit dir zur Verherrlichung ist, weil wir in unserem Glauben stärker und stärker werden. Danke für dieses Geschenk. Amen.